Kapitel 16. Also ich will keine Versprechungen mehr machen, aber ich hoffe, dass ich um Viertel nach tatsächlich mit euch da durchgegangen bin. Auch ein hochinteressantes Kapitel mit sehr vielen praktischen Lektionen, aber wir können einfach nicht alles im Einzelnen behandeln. Ich lese trotzdem ein paar Verse, damit wir so ein bisschen die Geschichte vor Augen haben, ab Kapitel 16. Und Sarai, die Frau Abrahams, gebar ihm nicht. Sie hatte eine ägyptische Magd, ihr Name war Hagar. Und Sarah sprach zu Abraham: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrahams Frau, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd, nach Verlauf von 10 Jahren, die Abraham im Land Kanaan gewohnt hatte, und sie gab Abraham, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, sie wurde schwanger, und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihr Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sprach zu Abraham: Das Unrecht, das mir widerfährt, verlauf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Abraham sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart, und sie floh von ihr hinweg. Und der Engel des Herrn, der taucht zum ersten Mal hier in der Bibel auf, fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur, und sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach: Ich fliehe weg von meiner Herrin Sarai. Der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Weiter kommen wir sowieso nicht. Wir haben hier eine Geschichte, die auch im Neuen Testament, Galater 4, noch einmal erwähnt wird und geistliche Lektionen daraus gezogen werden, wo wir die Folgen der Ungeduld und auch des Pragmatismus erkennen können. Und von daher ist das ein hochinteressantes Kapitel mit vielen Lektionen, die wir für uns daraus ziehen können. Es geht hier um eine Glaubensprobe: Können Abraham und Sarai warten? Gott hatte klare Verheißungen gegeben, Nachkommen, einen Bund mit Abraham geschlossen. Abraham glaubte, und jetzt vergehen etwa 10 Jahre und kein Nachkomme kommt. Sarah gebar nicht. Nun, Gott hatte keinen Zeitpunkt genannt, hier noch nicht. Später wird er genau sagen: Über ein Jahr komme ich und dann ist ein Sohn da. Aber hier war es noch nicht so weit, und so wird der Glaube dieser beiden geprüft. Und dann ist das interessant zu sehen, dass Sarai als Erste aktiv wird und sie gibt Gott die Schuld. Siehe doch, Gott hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Und dann schlägt sie vor, Gott nachzuhelfen, damit seine Verheißungen erfüllt werden. Sie ist also sehr pragmatisch. Zweck, Ziel heiligt die Mittel. Argument: Gott hat Abraham einen Sohn verheißen, aber hat nichts von der Mutter gesagt, wie die heißen soll. Und deshalb, was damals wahrscheinlich sogar nicht unbekannt war im Orient, wenn also die Frau keine Kinder gebar oder auch keinen Sohn gebar, dass dann die Frau eine Magd oder eine Sklavin gab, und das Kind, das sie dann möglicherweise gebären würde, sollte dann als Kind der Frau ihrer Herrin gelten. Also etwas, was nicht völlig daneben war in der damaligen Sitte und im Gebrauch. Aber eine interessante Lektion, denke ich, für Schwestern. Erinnern wir uns nicht auch hier gleich an Eva, die auch vom Teufel benutzt wurde? Und Adam war ähnlich wie Abraham in dieser Geschichte völlig passiv, nimmt das einfach an, was Eva ihr gibt, und lässt sich darauf ein. Und die Frage, die liegt einfach hier auf der Hand und steht im Raum: Wie beeinflusst ihr eure Ehemänner, soweit ihr verheiratet seid? Ja, das ist ein interessantes Thema in der Bibel, an vielen Stellen. Abraham hört auf seine Frau. Er betet nicht, er denkt nicht viel darüber nach, erinnert sich auch nicht an Gottes deutliche Verheißung, Und so wird dann Ismael gezeugt, der Feind des Volkes Gottes bis in unsere heutige Zeit, die Araber. Die Folge ist hier in der Familie, auch in den nächsten Kapiteln, da wirst du ja dann morgen drüber sprechen und auch möglicherweise noch später einmal Streit und Zank, Schuldzuweisungen, Tränen und schließlich auch Trennung. Und das wird immer die Folge sein, wenn wir glauben, wir könnten mit unserem eigenen Verstand, mit unserer Vernunft und auch in eigener Kraft Gottes Verheißungen erfüllen oder auch geistliche Frucht, es geht ja hier um Nachkommen, um Frucht, produzieren zu können. Und das Thema nimmt im Neuen Testament großen Raum ein, Galaterbrief, Gnade und Gesetz, Gnade und Beschneidung, Zank und Streit damals in der Gemeinde, so wie es auch hier in dieser Familiengeschichte ist. Und so ist diese Familiengeschichte wirklich ein ganz interessantes Vorbild von dem, was heilsgeschichtlich später geschehen wird. Aber ich möchte das jetzt auf unser Leben anwenden, inwieweit wir auch pragmatisch denken und handeln. Galater 5, Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, wenn wir neues Leben bekommen haben durch den Geist Gottes, wenn wir geglaubt haben, gerecht gesprochen worden sind, dann sagt Paulus so, lass uns auch durch den Geist wandeln, also vom Geist Gottes unseren Lebensweg bestimmen lassen. Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 13b, dass wir geistliche Dinge mitteilen durch geistliche Mittel. Das finde ich so wichtig für unsere Zeit. Es geht, dass wir geistliche Inhalte vermitteln, weitergeben, aber auf eine geistliche Art und Weise und nicht auf eine menschliche Art und Weise. Und Sarai und Abraham müssen dahin kommen, am Ende dieser ganzen Geschichte, dass sie nichts mehr von sich erwarten. Scheinbar ist Sarais Leib erstorben, Abrahams Leib ähnlich so und beide sind mit sich am Ende. Später in Kapitel 17, als dann Abraham noch einmal von Gott einen Sohn verheißen bekommt, ausdrücklich von Sarai, wie reagiert da der Abraham? Der fällt auf sein Angesicht und dann steht er in seinem Herz, hat er gelacht. Wie sollte ich mit 100 Jahren und die Frau mit 90 Jahren? Unmöglich. Na, Kapitel weiter, Kapitel 18, Vers 10. Da bestimmt Gott sogar die Zeit, wann der Sohn geboren werden soll. Und da lacht Sarah ungläubig in ihrem Herzen. Ach, du liebe Zeit, wie soll das gehen? Und beide müssen diese wichtige und schwere Lektion lernen, die wir alle lernen müssen, dass unsere natürliche eigene Kraft und auch unser frommer Mensch keine geistliche Frucht bringen kann, Römer 7. Ich finde einen Satz von Søren Kierkegaard unter anderem, ja viele gute Sätze gesprochen, sehr gut. Gott schafft alles aus nichts. Ist richtig, oder? Und alles, was er brauchen möchte, macht er zuerst zu nichts. Und da steckt eine ganz tiefe Weisheit drin. Und ich glaube, Gott kann auch mit uns nur etwas anfangen, wenn wir selbst mit unserer Weisheit, mit unseren Fähigkeiten oder mit unserer eingebildeten eigenen Kraft am Ende sind. Und das ist eine ganz, ganz schwere Lektion, die uns ganz besonders am Leben von Jakob illustriert wird, auf ganz eindrückliche Weise. Ich werde vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen. Aber diese Prinzipien hier, die sind unheimlich wichtig auch für Mission und Evangelisation. Wir haben den Auftrag zu predigen, Zeugnis abzulegen. Das sollen wir tun, natürlich. Aber auf welche Weise tun wir das? Es geht da auch um Frucht, dass Gott Frucht bekommt, dass wir Frucht sehen dürfen. Aber diese Frucht kann nur der Heilige Geist bewirken. Und deswegen keine menschlichen Versuche, Menschen zu bekehren, nicht zu manipulieren. Gott braucht keine Nachhilfe, sondern trauen wir seinem Wort zu, wenn wir es klar und deutlich mit Ernst predigen, wenn wir ein intensives Gebetsleben leben, für unsere Kinder, für unsere Mitmenschen beten. Gott wird sein Wort benutzen als Same der Wiedergeburt, auch wenn uns das völlig undenkbar erscheint. Ich bete für einige Männer, die inzwischen über 50 Jahre alt sind, schon etwa, wie lange ist das jetzt her? 35, 40 Jahre. Ja, soll ich damit aufhören? Nein, ich vertraue darauf, dass Gott Gebet erhört. Soll ich auf die einreden und die wissen alles? Ich habe im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass einer von denen, für die ich jahrzehntelang gebetet habe, auf einmal auftaucht, kommt zu Besuch. Ich musste zweimal hingucken, um ihn zu erkennen. Er kannte mich aus irgendwelchen Gründen etwas eher und schneller. Einer, für den ich schon 30 Jahre gebetet habe, 30, 35 Jahre. Und erzählt er mir, dass er krebskrank ist. Und er hat mich dann nach Jahrzehnten aufgesucht, mich gefunden. Ja, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe für ihn gebetet. War nur einen Monat später, hörte ich, er ist beerdigt worden, er lebt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er zum Glauben gekommen ist, ob er in den letzten Stunden, auch durch unser Gespräch, den Herrn gefunden hat. Aber ich bin gewiss, dass das Wort Gottes in seinem Leben Frucht bringen wird. Und da brauchen wir nicht nachhelfen. Und wenn wir das einmal verstanden haben, dann wird das unser Umgang mit Menschen, unsere Art und Weise, wie wir evangelisieren, Mission betreiben, sehr, sehr verändern. Dass wir Gott etwas zutrauen. Aber es ist nicht nur wichtig für unsere Evangelisation und Mission, sondern ich denke auch für unsere Kindererziehung. Wir sollten unseren Kindern etwas vorleben an Gottesfurcht, an Liebe. Wir sollten sie natürlich auch ermahnen, aber wir sollten nicht mit Peitsche oder Zuckerbrot Bekehrungen erzwingen, denn das wird auch immer nur Streit und Zank in unseren Familien hervorbringen. Und das ist eine ganz praktische Anwendung aus der Geschichte, die wir haben. Hier sehen wir, wie in dieser Situation nur Streit und Isolation hervorgeht, Sünde und Ungehorsam. Hagar, die nun schwanger wird, sie ist eine Sklavin, eine Magd, sie wird stoßend hochmütig und kränkt Sarai, war nicht richtig. Sarai schiebt die Schuld Abraham in die Schuhe und sagt in Vers 5, das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich, du bist an allem schuld. Auch interessant. Sie benutzt hier fromme Sprüche, um ihre Schuld zu kaschieren. Der Herr richtet zwischen mir und dir, obwohl sie die ganze Sache verursacht hat. Und sie behandelt Hagar hart, anstatt sich selbst zu demütigen und ihre Schuld zu erkennen. Also Sünde auf allen Seiten. Abraham verhält sich passiv, übernimmt weder Führung noch Verantwortung. Er zeigt weder ein Mitgefühl für Hagar, er hätte sie schützen müssen. Und er mahnt auch nicht Hagar, sich vernünftig und demütig zu verhalten, zieht sich aus der Affäre und überlässt Sarai die Entscheidung. Typisch Mann, werden die Schwestern sagen, der will seine Ruhe haben. Anstatt zu beten, Gottes Rat zu holen, sich zu demütigen, stehen sie sich gegenseitig im Weg. Ist ja unheimlich interessant. Damals, also was wir heute Morgen hörten, war Abraham derjenige, der sagte, hör mal, lass wir doch pragmatisch handeln in dieser Situation und sagen, du bist meine Schwester und so weiter und so weiter. Da schweigt offensichtlich seine Frau, sagt keinen Ton. Und da ist nicht ganz deutlich, oder mir zumindest nicht, hätte sie protestieren müssen? Oder deutet die Stelle im Neuen Testament darauf hin, dass sie Gott vertraute, dass Gott aus irgendeinem Grund das zulässt und dass er sie auch aus dieser ganzen Not heraus rettet? Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, die das deutlich macht, dass Sarah Gott fürchtete. Aber wahrscheinlich hätte sie hier ihren Mann korrigieren müssen, wenn er sie auffordert, zu einer Sünde Ja zu sagen. Aber sie hat es nicht getan. Hier ist Abraham derjenige, der sich passiv verhält. Hier redet Sarah. Und anstatt sie zu warnen und sie zur Vernunft zu bringen, will er seine Ruhe haben und zieht sich zurück. Die Folge ist, Hagar flieht. Sie kann es in dieser Situation nicht aushalten, Richtung Ägypten, ihre alte Heimat, höchstwahrscheinlich, und ruht sich an einem Brunnen aus. Eine schwangere Frau, wie viel Monat sie war, wissen wir nicht. Aber wir können uns das Elend dieser Frau gut vorstellen. Und genau in diese trostlose, erschütternde Situation lesen wir von dem Engel des Herrn, Vers 7, er fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. Wir haben hier das, was man in Theologie eine Theophanie bezeichnet, wo also Gott in Menschengestalt, in Gestalt eines Engels erscheint. Und ich glaube, dass es richtig ist, wenn wir sagen, immer wenn wir den Engel des Herrn im Alten Testament sehen, dann offenbart sich Gott in der Person des Herrn Jesus, denn er ist das Angesicht Gottes. Und so kann man sagen, dass Gott in der Form des Herrn Jesus, in der Form des Engels des Herrn, der auch hier in der ersten Person spricht, ich will sehr mehren deine Nachkommen, dass er nicht gezählt werden kann vor Menge, Vers 10 und so weiter, so kann nur Gott sprechen, dass wir hier den Herrn Jesus vor Augen haben, der diese Frau suchte und sie fand, Vers 7, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. Ist das nicht wunderschön hier, das ganze Erbarmen und die Liebe Gottes und des Herrn zu sehen, wie er solch einer gedemütigten Frau, die nicht mehr ein noch aus weiß und nicht mehr weiß wohin, sich ihr offenbart. Und sie ist die erste in der Bibel, von der wir das lesen. Das finde ich ganz großartig. Hagar mag Sarais. Gott kennt sie mit Namen. Er spricht sie mit Hagar an. Und welch eine wunderschöne Seelsorge Gottes. Darüber könnte man auch viel sagen und nachdenken. Woher kommst du und wohin gehst du? Natürlich wusste der Herr, woher sie kam und wohin sie gehen wollte. Aber diese Frage sollte sie dahin bringen, darüber nachzudenken. Denke doch mal, woher du kommst, wovon, von wem fliehst du? Da war doch nicht alles schlecht im Hause Abrahams. Und eine ungewisse, dunkle Zukunft, wohin gehst du? Erinnert an die Herkunft und an ihre Verpflichtung, dort treu zu sein. Und er fragt sie auch, ob sie mal darüber nachgedacht hat, wie es in dem Fluchtziel aussehen könnte. Und dann kann der Engel des Herrn nur raten, kehre um und demütige dich. Und vielleicht ist das heute auch der Ruf an den einen oder anderen unter uns, der sich auch in solch einer Situation befindet, dass Gott dich fragt, hör mal, woher kommst du und wohin gehst du? Vielleicht weißt du auch nicht mehr weiter. Vielleicht muss Gott dir auch sagen, kehre um und demütige dich, reiß nicht aus, stell dich der Situation und sieh zu, dass Gott dein Handeln segnen kann. Und das ist der Ruf Gottes an jeden Einzelnen unter uns, der auf der Flucht ist, der auf eigenen Wegen ist. Und dann wird dieser schwangeren Frau ein Sohn verheißen, Ismael, schöner Name, Gott hört. Und jedes Mal, wenn später dieser Ismael genannt wird, gerufen wird bei seinem Namen, dann soll sie erinnert werden an Gottes Barmherzigkeit, Gott hört. Der Charakter von Ismael wird beschrieben in Vers 10 bis 12. Er wird ein Wildesel von Mensch sein. Was war das wohl für ein Kerl? Unbändig, nicht zu zügeln. Also eine typische Charakterisierung eines bestimmten Volkes, das wir auch ganz gut kennen. Streitsüchtig und provozierend. Und diesen Charakter haben seine Nachkommen, die Araber, die Ismaeliten, weitgehend, natürlich nicht alle, aber sehr viele, bis heute übernommen. Das ist einfach ihr Nationalcharakter. Aber dann finde ich es so wunderschön, wie Hagar auf diese Gottesoffenbarung reagiert, Vers 13. Da nannte sie den Herrn, der zu ihr redete. Der Herr redet zu ihr, Gott. Du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Denn sie sprach, habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er sich hat schauen lassen. Und darum nannte man den Brunnen Beer Lachairoi, Brunnen des Lebendigen, der sich schauen lässt oder auch der mich gesehen hat. Und dieser Brunnen, der spielt in den nächsten Generationen im Leben der Patriarchen eine wunderschöne Rolle, besonders im Leben von Isaak in Kapitel 24 und 25, weil Isaak dort an diesem Brunnen wohnte. Sie hat eine Gottesoffenbarung bekommen und sie hat Gott kennengelernt als den, der sich schauen lässt, der sich sehen lässt. Und jetzt möchte ich zum Abschluss an eine ähnliche Geschichte im Alten Testament erinnern, die uns sehr gut bekannt ist. In Kapitel 32, die Geschichte Jakobs, wo er auch Gott begegnet, wo er auch mit einem Mann ringt, wo ein Mann ihm widersteht, wo ihm die Hüfte verrenkt wird, dieser Jakob ein Krüppel wird. Und dann lesen wir diese wunderbaren Verse, da können einem wirklich die Augen übergehen, wenn man darüber nachdenkt. Nach diesem unwahrscheinlichen Kampf und Sieg, Vers 30, 1. Mose 32, Vers 30 und 31, Und Jakob gab dem Ort den Namen Peniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er über Peniel hinaus war, und er hinkte an seiner Hüfte. Da war auch einer, der ja, Gott gesehen hat, Gott erlebt hat. Seine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf. Und er hinkt an seiner Hüfte. Das waren die zwei Kennzeichen eines Mannes, dessen eigene Kraft gebrochen wurde, der nie wieder konnte wie früher. Er hinkte. Und diese beiden Kennzeichen, die wünsche ich mir und euch, dass uns allen wirklich die Sonne aufgegangen ist, dass unser Leben hell und Licht wird, warm wird. Und das andere, er hinkte an seiner Hüfte, das heißt, er konnte nicht mehr wie früher. Und ein alter Ausleger, das war Gottfried Daniel Krumacher, der schreibt in seiner Auslegung, wunderschön beschreibt er das. Ich hoffe, ich kriege es sinngemäß hin. Jakob bekommt einen neuen Namen. Israel. Gott kämpft oder Gotteskämpfer. Er hinkt an seiner Hüfte. Dann schreibt er, jeder Schritt, den er tat, hob und demütigte ihn. Erinnerte ihn an seine eigene, an seinen Zerbruch und an Gottes Barmherzigkeit. Und dann fügt er weiter hinzu, und wenn dann jemand seinen Namen nannte, Israel, denn ab da heißt er Israel, nicht mehr Jakob, dann kann man nur staunen darüber und hat man vor Augen, wie gnädig Gott ist und was Gott aus diesem Mann gemacht hat. Aber das ist ein schwerer Prozess und der tut sehr, sehr weh, aber den müssen wir alle erleben. Abraham, Sarah, Hagar, Jakob. Aber wir lernen das nur, ja, wenn sich Gott uns offenbart und wenn wir uns selbst kennenlernen. Aber Gott sei Dank, dann wird auch die Sonne aufgehen in unserem Leben. Jetzt haben wir 7:45 und ich bin froh, dass ich pünktlich schließen kann.